Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Heute geht es wieder um das Leben und der Babyschlaf und das Elternsein in einem anderen Land, Schweden. Da ich keine Ahnung davon habe, habe ich mir eine kundige Gästin eingeladen, die liebe Rike. Rike ist nach Schweden ausgewandert, aber warum sie in Schweden ist und wie sie ihr Leben dort findet, erzählt sie uns am besten selber. Herzlich willkommen, Rike.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ich habe mich sehr gefreut, als du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, du kannst mir was zum Thema Elternsein, Babyschlaf, Leben in Schweden erzählen. Und ich glaube, die HörerInnen werden es auch sehr lieben. Vielleicht magst du einfach mal was über dich erzählen. Wie alt bist du? Wie bist du da hingekommen? Und ja, einfach die ganzen Umstände, die dazu geführt haben.
Ja, ich bin 34 Jahre alt, lebe seit 2016 jetzt im schönen Uddevalla in Südwestschweden, so ziemlich mittig südlich irgendwie in der Ecke von Västra Götaland. Eine Stunde ungefähr nördlich von Göteborg liegt das. Ich bin aufgrund der Liebe hergezogen. Ich habe meinen Mann kennengelernt, ganz unromantisch übers Internet und habe es dann einfach mal versucht, erst mit so einer wunderschönen Long-Distance-Beziehung und dann tatsächlich, ja, 2016 haben wir geheiratet und ich bin hergezogen. Das ging dann doch recht flott.
Dann bist du schon sehr lange dort.
Ja, lange und lange. Doch, ja, ein Stück.
Ja.
Ganz schön, ja, ja.
Und wo genau aus Deutschland kommst du her?
Ich komme ursprünglich aus Bremen. Mhm. Da habe ich auch studiert, eigentlich Lehramt. Also Lehramt Grundschule, Englisch und Deutsch als Fächer und habe da eigentlich ganz schnell schon gemerkt, dass ich in Deutschland als Lehrerin nicht arbeiten möchte. Das hat mir während des Studiums schon nicht mehr so viel Freude bereitet wie das eigentliche Arbeiten als Lehrerin an sich. Und ja, als dann mein Mann auftauchte und in Schweden lebte, habe ich gedacht, ja, das passt doch prima, dann probieren wir es mal im Ausland. Und ja, das hat auch recht gut funktioniert. Als ich dann hierher gekommen bin, habe ich ja eigentlich noch studiert in Bremen. Ich war mitten im Master und habe dann aber alles abgebrochen, weil ich gehört habe und feststellen durfte, dass man für das Lehrersein in Schweden keinen Masterabschluss braucht. Und habe dann einfach mein Studium beendet. Das war vielleicht halb klug, aber ich habe dann hier recht schnell eigentlich schon direkt einen Job gefunden. Also das ging recht fix. Ich habe eine Stelle bekommen als sogenannte Muttersprachenlehrerin für das Fach Deutsch. Das ist in Schweden recht einzigartig. Man hat hier als ausländische oder als Elternteil mit einer anderen Fremdsprache das Recht, seine Kinder zum Sprachenunterricht anzumelden für die Heimsprache. Ja, und da gibt es unglaublich viele internationale Leute, die hier mit ihren Sprachen arbeiten können. Und ich habe halt das Fach Deutsch bekommen. Und das war.
Hattest
sehr
du
schön.
Das auch in Bremen studiert?
Nee, das gibt es ja hier so nicht. Also Deutsch als Fach, ja, aber diesen Muttersprachenunterricht gibt es in Deutschland ja so gar nicht. Also das ist hier sehr. Also es funktioniert so, dass eine Kommune einen Lehrer anstellen muss in der Sprache, wenn es mindestens 5 Schüler gibt, die sich auf diese Sprache bewerben. Also beispielsweise Chinesisch braucht man mindestens 5 Leute, die eben diese Sprache suchen. Dann muss die Kommune jemanden anstellen, der Chinesisch Muttersprache unterrichten kann. Und es gab hier seit 7 Jahren niemanden für Deutsch. Das heißt, ich habe die Stelle eigentlich innerhalb von 20 Minuten beim Arbeitsamt hatte ich die Stelle. Das ging recht fix.
Wow. Und
ja.
Jetzt mal so grob gefragt, also hat dich das alles überzeugt, dann auch da zu bleiben? Ich meine, was natürlich überzeugender Faktor ist, ist dein Mann. Aber
ja.
du bist ja jetzt schon so lange da. Würdest du jetzt sagen, das ist eine Bequemlichkeit geworden oder bist du einfach auch überzeugt überwiegend von Schweden?
Also ich sag mal so, Schweden wird ja im Lehramtsstudium gerade in Deutschland immer sehr gerne sehr hoch gelobt, gerade für das Bildungssystem. Und man ist dann natürlich auch neugierig, wenn man das studiert und dann hierher kommt und irgendwie so einen Fuß ins Schulsystem hineinbekommt und sich das angucken kann. Schwedisch selber, die Sprache, das kriegt man hier recht umsonst direkt mit. Also es gab hier Sprachkurse. Ich war mit der 2016 war ja nun auch eine große Flüchtlingswelle hier in Schweden. Also die Sprachkurse, die gab es in allen Formen und Varianten. Und ich habe hier recht schnell gemerkt, dass die Sprache mir ganz gut liegt und dass ich da ganz gut reingekommen bin. Und obwohl mein Mann Deutsch in der Schule hatte, haben wir uns dann schon entschieden, hier zu bleiben. Also er hat mir das zwar angeboten, dass wir auch nach Deutschland ziehen könnten, aber für mich war eigentlich klar, dadurch, dass ich eben auch nicht so unbedingt in Deutschland als Lehrer sein wollte, war das für mich erstmal der Versuch wert. Und dann, klar, also ich sag mal so, der erste Termin im Arbeitsamt war schon für mich die größte Überraschung eigentlich, weil ich aus Deutschland eben Arbeitsamt, ich weiß nicht, wer in einer größeren Stadt da schon mal hin musste, der weiß, dass das nicht immer das Schönste ist. Gerade Amtsgänge, also sämtliche bürokratischen Dinge in Deutschland gerne sehr überkompliziert werden. Und nee, ich wurde direkt zum Kaffee eingeladen mit einer älteren Dame. Wir haben Klönschnack gemacht, wie das so schön auf Norddeutsch heißt. Wir haben uns über ihre Tochter unterhalten, die in Hamburg studierte. Und dann hat sie den Anruf gemacht und ich hatte den Job und ich saß da und habe gedacht, das kann doch das Arbeitsamt nicht sein, wo ich hier bin. Also das war ganz, ganz anders einfach. Und ich glaube, die Leute hier sind. Nun ist Schweden ja nun auch nicht so dicht besiedelt. Ich denke, die Leute sind hier einfach ein wenig entspannter. Und das hat mir sehr zugesagt, muss ich sagen. Also doch, die Leute sehr freundlich, nehmen sich die Zeit, alle Amtsgänge und Bürokratiesachen wesentlich einfacher. Und nee, man war sehr willkommen und man hat sich gleich sehr wohl gefühlt. Also das war eigentlich keine Frage. Also ich habe halt direkt angefangen mit Sprache lernen und habe gesagt, wir probieren das jetzt. Und das hat sehr gut geklappt. Also bin inzwischen fließend. Das geht ganz gut.
Bist du fließend im Sinne von, dass man noch hört, dass du aus Deutschland kommst, oder hast du kein...
Also ich befürchte, den Dialekt werde ich so schnell nicht los. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, das da komplett abzulegen. Aber was ein bisschen anders ist, ist so der Satzbau. Manchmal merke ich, dass ich den deutschen Satzbau oder den englischen Satzbau benutze und dann aber die schwedischen Wörter da drauf lege. Also man merkt schon, dass ich nicht Schwedin bin, das ist klar. Aber
Ja.
ja, doch, aber es klappt ganz prima.
Ja, das ist ja, sprichst du dann zu Hause mit deinem Mann Schwedisch?
Witzigerweise nein. Wir sprechen
Oh.
tatsächlich noch Englisch miteinander.
Es ist ja oft so,
Weil
dass man in der Sprache, in der man sich kennengelernt hat, dass man dabei bleibt, ne? Weil es
ganz
einem,
genau.
du fühlst dich wahrscheinlich auf Englisch auch, ist jetzt, hoffe ich kann das richtig sagen. Ich habe ja auch schon mal einen ausländischen Freund gedatet aus einem anderen, also aus Brasilien. Und die Sprache, die dann beide ganz gut können, da hat man dann das Gefühl, dass man auf Augenhöhe ist. Weil als ich noch nicht im Portugiesisch so gut war, hatte ich immer das Gefühl, ich kann meine ganze Persönlichkeit gar nicht in die Sprache mit reinpacken. Ich habe keinen Humor, ich habe keinen Witz, was ich auf Englisch aber hatte. Und das waren dann
Ja.
Argumente zu sagen, wir bleiben jetzt mal bei Englisch. Später sind wir übrigens nur noch auf Portugiesisch gewechselt, weil ich gesagt habe, jetzt reicht's. Ich
Ja,
will besser
also
werden.
ich versuche das auch. Also wir haben jetzt, seit Dezember sind wir Eltern. Wir haben jetzt einen 6 Monate alten kleinen Jungen zu Hause. Und ich habe mir so fest vorgenommen, auf jeden Fall ganz konsequent nur Deutsch zu sprechen. Und er spricht nur Schwedisch mit dem Kind. Und wenn wir zusammen sind, sprechen wir nur Englisch. Also so richtig vorbildlich, wie ich in meinem Studium darauf vorbereitet wurde, auf die Mehrsprachigkeit. Ja, und ja, es funktioniert leider doch nicht so einfach, wie man sich das vornimmt. Also ich hänge hier ganz oft mit den Kleinen tatsächlich selber viel Schwedisch, witzigerweise. Mit meinem Mann wieder Englisch. Also es ist ein riesengroßer Sprachhaufen, den wir irgendwie entknödeln müssen, bis es dann losgeht mit dem Sprechen zu Hause. Aber
Das kriegt er bestimmt gut hin. Irgendwie gibt es
wir
da einen
geben uns
Weg, oder?
große Mühe. Genau. Ja, natürlich. Aber das ist tatsächlich eine größere Herausforderung, als ich zuerst dachte.
Auf jeden Fall bist du Mama und du weißt ja dann sehr, sehr gut, wie es wohl ist, in Schweden schwanger zu sein. Vielleicht magst du mal mich und die HörerInnen mitnehmen. Wie kann man sich das vorstellen? Man hat den positiven Test in der Hand und dann ist der erste Schritt was?
Ja, das ist, nun bin ich natürlich keine komplett Schweden-Expertin. Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung hier sprechen. Und das war, es ist so, dass man hier in Schweden sich nicht beim Hausarzt meldet, sondern bei einem sogenannten, es nennt sich Barnmorskemottagning, also es ist quasi Hebammenstation, sowas in der Art und Weise. Da sind im Prinzip nur Hebammen, die man anruft und wo man dann eine Schwangerschaft sozusagen anmeldet. Und da wird man dann eingeladen zu einem Vorgespräch, in dem mehr oder weniger klargestellt wird, ist das eine gewollte Schwangerschaft oder ist es eben etwas, was man ja, besprechen möchte, oder solche Optionen gibt es dann natürlich auch. Und wir waren dann beide da und wurden ganz herzlich begrüßt und haben unsere Hebamme Maria kennengelernt, die auch mich während der Schwangerschaft dann durchgängig dort begleitet hat. Allerdings wirklich nur dort. Und ich glaube, da ist so ein kleiner Unterschied zu Deutschland, dass die Hebamme eben nicht nach Hause kommt, nicht während der Geburt dabei ist und vor allem nicht danach verfügbar ist. Also das war tatsächlich, fand ich etwas seltsam, aber man hat halt dort die Voruntersuchung gehabt, man hat mit der Hebamme über die Geburt selber gesprochen, den Geburtsplan geschrieben. Wir haben so ein bisschen so Mini-Ultraschallbilder machen können mit so einem kleinen Gerät, allerdings nur die großen Ultraschallbilder wurden dann im Krankenhaus gemacht. Das war alles ein bisschen, also aufregend natürlich, weil es erstmal A auf Schwedisch war, logischerweise. Man ist ein wenig empfindlicher als schwangere Frau, glaube ich, grundsätzlich. Und dann ist es natürlich, wenn man sich nicht auf seiner Muttersprache ausdrücken kann, oft etwas überwältigend, weil man eben nicht die Gespräche so führen kann. Das hast du ja eben selber auch gesagt, ne? Man fühlt sich nicht so ganz zu Hause in der Sprache, dann ist man auch nicht so richtig man selbst. Und das war für mich so ein bisschen die Herausforderung. Also ich habe so gesehen, dass mein Mann sich jedes Mal frei nehmen konnte und dabei sein konnte, damit er mir im Nachhinein kurz nochmal erklären konnte, ob ich alles verstanden habe. Ja, und dann kriegt man seine regelmäßigen Besucherdaten, wo man eben dann ab und zu hin muss. Ich möchte mich mal entschuldigen für die Sprachfehler. Ich bin noch nicht so ganz wieder drin im Deutsch. Ich habe lange kein Deutsch mehr gesprochen.
Ich merke nichts.
Super. Das ist, ja, man hat seine Besuche und dann wurde es halt zum Ende hin, wir sind so ein bisschen über das Geburtsdatum oder den berechneten Termin drüber gewesen und dann wurde uns halt schon erzählt, dass man dann eben mit Einleitung wahrscheinlich arbeiten wird und dies und das und so war es dann letztlich auch. Also zur Geburt selber sind wir im Krankenhaus gewesen. Wir sind eigentlich zum Termin hin, weil wir drüber waren, einmal zum Check-up und da wurde mir dann nahegelegt, dass wir eben ja, einleiten sollten, da ich wohl schon Wehen hatte, die aber irgendwie noch nicht stark genug seien und das Kind eben schon 10 Tage drüber über den berechneten Termin. Und ja, so war es dann auch. Und 2 Tage später war mein Kleiner dann da. Ja, es war dann schon ein bisschen längere Geburtszeit. Also wir haben tatsächlich von der Einleitung an einem Dienstag war das bis zum Ende dann Donnerstagmorgen tatsächlich nur Wehen gehabt. Das ging recht schnell. Das war nicht ganz so schön, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema, das Geburtsthema. Aber man wird im Krankenhaus recht gut behandelt. Also man hat dann direkt nach der Geburt ist man in so einer besonderen Station, wo man eben ja das Stillen lernt, wo man Windeln wechseln lernt, wo man eben einmal so durch das Grobe einmal gesprochen und durchgelenkt wird. Was ich aber jetzt gerade im Nachhinein, wo du das Thema Kinderschlaf und so ansprichst, ganz spannend fand. Ich habe den Kleinen von Tag 1 neben oder auf mir gehabt und keiner hat was dagegen gehabt. Das fand ich sehr schön.
Also
Also
keiner hat
das.
gesagt, das ist eine schlechte Angewohnheit oder plötzlicher
Nö.
Kindstod, passen Sie auf.
Nee, Rückenlage war denen wichtig. Wenn er nicht auf mir lag, war wichtig, dass er eben auf dem Rücken lag und eben nicht mit dem Kissen oder sonstigen Sachen. Aber das war tatsächlich was, wo ich komplett autonom selbst entscheiden konnte, wie ich das Kind neben mir oder auf mir haben wollte. Das war sehr schön.
Hat man auch so ein bisschen was zum Babyschlaf erklärt oder im Vorfeld mal angesprochen?
Da jetzt nicht. Ich habe dann, als wir entlassen wurden, haben wir bei unserer Hausärztin oder Kinderärztin dann ja das Kind anmelden dürfen. Da haben wir dann einen Hausbesuch bekommen und da habe ich eine ganze Menge Bücher und ja, Broschüren und sonstige Sachen bekommen, mit wie das denn so sein soll. Schweden ist allerdings ziemlich gut da drin, einem nicht vorzuschreiben, wie man Sachen machen soll. Also alles ist immer gerne sehr schwammig formuliert. Das ist wenig konkret. Also hier stehen jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt hier das Ding liegen, wo man eben diesen plötzlichen Kindstod vorbeugen soll. Und da steht dann eben, dass man das Kind auf dem Rücken schlafen soll, wenig rauchen oder gar nicht. Also nicht mal, man soll nicht rauchen, sondern wenig rauchen. Ne? Also nett formuliert hier. Zusehen, dass man das Gesicht des Kindes frei hält, dass man eben es lagom warm hat im Zimmer. Lagom ist so das schwedische Wort für genau passend, was auch immer das wieder heißt, weiß auch keiner, steht keine Temperaturangabe oder sonst was. Und dass das Kind sich bewegen kann. Also man ist so ein bisschen gegen das wie nennt man das denn auf Deutsch?
Gucken.
Gucken, genau, das wird nicht empfohlen. Aber das haben sie im Krankenhaus direkt gemacht. Das war das erste. So hat das Kind da das eher am Anfang gelegen, logischerweise. Aber ja, es soll sich frei bewegen, steht hier. Unter 3 Monaten soll es am sichersten im eigenen Bett schlafen, steht aber nicht, dass es im eigenen Bett schlafen muss. Wenn es möglich ist, stillen und ein Schnuller kann man gut anwenden für die Neugeborenen, damit es gut schlafen kann. Das sind die Punkte, die hier stehen, um den plötzlichen Kindsnot vorzubeugen.
Okay,
So.
das heißt, wenn alles so ein bisschen freiheitlicher ist oder man soll den anderen nicht Vorschrift machen, haben denn dann die SchwedInnen weniger Erwartungshaltungen an das ganze Elternsein?
Also, das ist schwer zu sagen. Ich glaube einfach, dass dadurch, dass einem diese Individualität gelassen wird, glaube ich, ist man ein wenig entspannter. Man macht sich nicht so diesen Druck mit, das Kind muss jetzt in sein Bett, das Kind muss jetzt auf dem Rücken liegen, das darf kein Kissen haben, das darf keine Decke haben und bloß nicht irgendwie was im Weg sein. Also ich habe gemerkt, wir hatten auch so kleine Treffen dann mit so einer Mama-Gruppe, wo alle ungefähr im gleichen Alter waren. Da haben wir uns auch darüber ausgetauscht, wie wir denn im Stillen, im Liegen die Brust wechseln. Legen wir das Kind um oder legen wir uns selber um? Und also ganz nette Gespräche und einfach völlig selbstverständlich, dass das Kind bei uns mit im Bett liegt. Also bei wirklich fast allen. Und wenn nicht bei uns mit im Bett, dann ist das Beistellbett wirklich am Fußende vom eigenen Bett. Also alle hatten ihr Kind im Zimmer. Alle.
Aber wenn alles so entspannt ist und man macht jetzt nicht so viele Vorschriften, sind sie dann auch gegenüber Schlaftraining entspannt? Also wenn man jetzt sagen würde, oder ist das überhaupt etwas, was man kennt? Weißt du das? Aus deiner sehr
Also
subjektiven Sicht natürlich.
ich habe jetzt wirklich überlegt, wen ich kenne und wie die Leute schlafen. Also ich weiß wirklich von kaum einem, der gerade das Neugeborene, ich sage jetzt von den ersten 3 bis 4 Monaten spreche ich jetzt wirklich ins eigene Zimmer gelegt hat. Kenne ich niemanden. Ich habe auch in der Mama-Gruppe nochmal gefragt, wie habt ihr am Anfang geschlafen? Und die meisten wirklich, also erstmal nebeneinander oder aufeinander, wie bei mir. Und also das Kind auf meiner Brust, logischerweise, nicht ich auf dem Kind, das sollte klar sein, aber nee, also es ist halt so, dadurch, dass es so frei ist, nehme ich an, dass es Leute gibt, die natürlich auch dieses Tradition, also ich nehme das nicht gerne, also ich nenne das nicht gern traditionell, aber dieses Schlaftraining eben machen, dass sie das Kind in ihr Zimmer legen und da lassen. Da ist natürlich dann auch wenig, so solltest du es nicht machen. Also es wird hier ganz ungern Leuten gesagt, was sie nicht machen dürfen. Das
Krass.
ist, ja.
Aber gerade bei dem Thema sollte man das ja präventiv
Würde ich,
sagen. Das wäre nicht
ja.
empfehlenswert, also es ist nicht empfehlenswert, nicht wäre.
Nee, nee,
Das
nee.
heißt, du
Aber
kennst aber
ich.
trotzdem niemanden, der das jetzt anwendet.
Nein, also ich weiß, dass eine Freundin von mir irgendwann das Gitterbettchen vors Elternschlafzimmer gestellt hat, jetzt mit 6 Monaten. Aber der Kleine hat da schon also schlafbegleitet, logischerweise, das Kind in den Schlaf gestillt, das macht sie immer noch. Und sie ist ja dann auch immer sofort da, sobald das Kind, also es ist, ich kenne niemanden, der das Kind wirklich dann isoliert und guten, wir sehen uns morgen früh sozusagen, das kenne ich nicht. Also Gott sei Dank, sage ich mal so.
Schlafen die Babys und Kinder in Schweden auch draußen im Kinderwagen den ganzen Tag? Dass man da auch den
Ja.
Wagen vors Café stellt, wie in Dänemark, und dann ins Café geht und dann Ah, weil es wird immer so
Doch.
gehypt, als wäre das nur eine rein dänische
Nee, das ist sehr
Sache.
skandinavisch. Also das ist auch total empfohlen. Also das ist, ich war, als ich hier anfing zu arbeiten, hatte ich deutschsprachige Schüler in einem Kindergarten, wo ich auch den Unterricht gemacht habe. Und ich bin dahin mitten im Winter. Es war Schneesturm, also schneiende Flocken und draußen standen die ganzen Kinderwagen und ich dachte, oh, die stehen halt da, weil die Eltern die Kinder abholen. Da lagen aber überall Kinder drin mit einem Schneegestöber. Also das war
Und da
total
vertraut
cool.
man drauf.
Allem, ja, das
Hohe
ist ganz
Vertrauen zur
entspannt.
Gesellschaft, dass da nichts
Ja,
passiert.
wir wohnen jetzt auch nicht in so einer Riesenstadt. Ich kenne das jetzt nicht, dass das in Wohnblöcken so ist. Also wir zu Hause machen das auch so oder haben es auch so gemacht. Aber jetzt in so großen Wohnblöcken, glaube ich, passiert das weniger. Da kommt es, glaube ich, drauf an, wo man wohnt. Also wenn man jetzt so sich so ein Apartment in so fünfstöckigen Häusern teilt und so, das glaube ich nicht, dass man das da viel macht. Dann steht es dann auf dem Balkon.
Ja,
Aber
denke ich
draußen
auch.
ist für alle ganz, ganz wichtig. Also das, ich habe auch gleich so einen Schlafanzug bekommen, so einen riesengroßen Filz-Schlafsack für das Kind. Da lag er dann auch ganz super drin, stundenlang und hat draußen geschlafen. Also ich fand er, das hilft
Scheinbar hat
tatsächlich.
das irgendeine
Also
magische Wirkung, ne, auf das Schlafverhalten
ja,
der Kinder.
total.
Okay, aber wie ist es dann beim Nachtschlaf? Ich meine, rein rational betrachtet ist es ja so, wenn mein Kind den ganzen Tag draußen im Kinderwagen schläft, ja, möglicherweise werden Zyklen gut verbunden, aber wie ist dann der Nachtschlaf? Ich würde sagen, das ist nicht uneingeschränkt empfehlenswert für Angewohnheiten, die ein Kind am Tag erwirbt, dass es die nicht auch in der Nacht sich wünscht.
Das, ja, ist wahrscheinlich schon eine kleine Herausforderung. Also wir haben hier festgestellt, dass er es schon mag, wenn es nicht zu warm ist. Also das mit der Kälte oder dieses Kühlere draußen, das liegt ihm mehr. Ich gestern Nacht auch wieder große Schweißringe um den Kopf rum, weil er einfach viel zu warm ist. Aber wir haben halt auch ein Dachhaus und das ist mega warm. Also wir schlafen unterm Dach und es
Ja,
ist
kennt man.
fürchterlich warm und den Ventilator will man auch nicht anstellen, weil dann kriegt man morgens Husten, also ich zumindest. Und nee, also ich glaube aber, das macht jedes Baby. Also 18 Grad, 20 Grad ist schon so das, was meiner halt wirklich bevorzugt, aber im Sommer halt einfach schwierig umzusetzen, ne? Und auch mit dem.
Absolut. Mir ging es auch nochmal eher so drum, dass wenn man auch den Kinderwagen mal schiebt, dass da ja auch Bewegung mit im Spiel ist. Und es gibt ja Kinder, die wollen diese Bewegung die ganze Zeit. Und das fehlt ja dann in der Nacht. Oder anders gefragt, wir alle werden Schlafmangel haben, wenn wir Kinder bekommen, weil es ist einfach, wie es ist. Aber wie geht denn so eine schwedische Familie oder in dem Falle, falls die Frau sich mehr kümmert, damit um? Also hast du da mal mit Frauen gesprochen? Verteufeln die das oder sind die entspannt und sagen, es ist jetzt, wie es ist, es muss nicht durchschlafen?
Also ich glaube, die sind wirklich einfach grundsätzlich entspannter.
Wow.
Also
Okay.
ich habe von einer Mama, fällt mir gerade noch ein, aus der Babytruppe, wo wir spazieren gegangen sind, die erzählte, dass ihr Kind am Anfang nur in der Trage geschlafen hat. Also sie hat den nur an sich mit Tragetuch die ersten Monate und ist gelaufen die halbe Nacht. Weil das Kind eben auch, wie du sagst, die Bewegung, ne, das war irgendwie ganz, sobald sie still stand oder saß, wachte er auf. Und das ist, ich glaube, diese Anfangszeit ist einfach viel. Es wird einfach viel sanfter auch mit den Müttern gesprochen, gerade auch von der Ärzteseite her. Also viel, das wird besser und das ist eben eine schwierige Zeit und du machst das gut. Also viel Lob für alle Versuche. Man wird sehr, ja, man wird sehr ermutigt, es einfach so zu probieren und dann eben durch diese Muttergruppen eben auch den Austausch zu suchen. Wie machen das die anderen? Was funktioniert für euch? Also ganz entspannt. Einfach drüber sich, ja, wird sich halt drüber
Toll.
unterhalten. Aber es wird, ich weiß, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass irgendwann erzählt wurde, dass wir eben die Kinder nicht alleine lassen sollen. Ich glaube, das war recht selbstverständlich für alle, dass der Kontakt zu Mama oder Papa eben wirklich ganz, ganz wichtig ist am Anfang. Und gerade der Körperkontakt und der Hautkontakt bei den Neugeborenen eben der Schlüssel dazu ist, dass die sich wohlfühlen. Und wenn das dann mit dem Schlaf nicht so funktioniert, dann probiert man es eben. Und das ist genau richtig. Also so wie man es eben kann. Und dass
Heißt, ihr
man.
habt auch nicht so ein Konkurrenzgespräch in euren Gruppen, wenn ihr euch mal trifft, gehabt. Als ich das erste Mal Mutter wurde in Deutschland, war das schon so, der eine sagt, oh ja, wunderbar geschlafen heute Nacht. Und ich so, ja, ging so, wollte man
Die
auch nicht alles
verteufelten
preisgeben.
Vergleiche, ne?
Habt ihr
Ja,
sowas
genau.
auch? Oder?
Also, Also man vergleicht ja, ob man das möchte oder nicht. Alle sagen, vergleicht nicht, aber es passiert ja trotzdem.
Ja.
Also, ne, man möchte ja trotzdem irgendwie, dass sein Kind seine Milestones trifft und dass sein Kind durchschläft und dass sein Kind besser schläft als, also, ja. Nee, aber das ist nicht böse. Also überhaupt nicht. Man ist dann mehr mit der Mama und sagt, ja, es tut mir leid, dass du so schlecht geschlafen hast. Hab ich versucht, ihr es denn? Was habt ihr denn probiert? Also, es
Oh,
ist
okay.
ein bisschen entspannt. Also, ich glaube nicht so konkurrierend. Nein, aber das ist grundsätzlich etwas, was ich hier merke. Also, die Anfeindung von Mamas untereinander, das ist witzigerweise tatsächlich mehr in den Kommentarspalten von deutschsprachigen Leuten als in den schwedischen. Also ich habe so
Interessant.
eine, ja, doch, also ich habe auch schon ganz vielen Sachen entfolgt, weil ich gemerkt habe, dass es da einfach zu bösartig wird. Also du musst das so machen oder du, allein dieses du musst oder du solltest oder du, ne, das so, nee. Nee, gibt's hier so nicht. Also das ist klar, wahrscheinlich denken sich einige ihren Teil, aber so kommuniziert man hier eben einfach nicht miteinander. Also man ist viel positiver und viel ermutigender untereinander. Jetzt, ich spreche wie gesagt von meiner Gruppe hier und von meinem, wahrscheinlich gibt es auch Ecken in Schweden,
In
wo das
deiner
nicht so
Bubble,
ist, aber
ja.
in meiner Bubble ist das sehr, sehr
Okay.
liebevoll und sehr entspannt, doch.
Okay,
Und man
das
gönnt
ist.
den anderen das auch. Also wenn man jetzt mein Kind konnte zum Beispiel recht früh schon sitzen, da wurde Komplimente gemacht, oh Mensch, wie toll er das schon macht und dies und das. Und da wurde nicht direkt gesagt, ja, mein Kind kann das noch nicht. Also
Also das würde ich jetzt meine Hand dafür ins
ja.
Feuer legen, dass das in Deutschland eher so, dass das neidvoll betrachtet
Ja.
wird. Vielleicht beim ersten Kind vermehrt, beim nächsten etwas entspannter, wenn so eine Mama oder so ein Papa auch weiß, irgendwann lernen die das. Ne? Wenn man das noch nicht erlebt hat und alle machen das, dann ist es so, dass man denkt, ist alles bei uns in Ordnung. Ja, aber was ich auch auf jeden Fall dich fragen wollte zur Elternzeit, wie sind denn da die Elternzeitregelungen und wann kommen die Kinder in die Krippe?
Ja, da fragst du mich genau zu einem richtigen Zeitpunkt hier. Ich
Okay.
habe selber gerade bin ich dabei, das Puzzle so ein bisschen zu entknödeln hier. Also es ist so, dass du ja, Elternzeit und Elterngeld und das Geld während der Elternzeit, das ist gerade das, wo ich mich auch so ein bisschen durchgraben muss. Man bekommt. Oh, wie fasse ich das denn jetzt zusammen? Es ist wirklich tatsächlich noch ein wenig Dschungel für mich selber. Also man hat einen bestimmten, ich sag mal so, man hat einen Topf mit Geld von der Versicherungskasse hier, von der Krankenkasse sozusagen, den man bekommt, während man das Kind behütet zu Hause sozusagen und zu Hause bleibt. Ob man den jetzt in Vollzeit ausschöpft, also sich wirklich für die vollen 5 Tage in der Woche sein 80% seines Lohnes sozusagen auszahlen lässt, oder nur so jeden zweiten oder gar nicht, das entscheidet man komplett selber. Und wenn dieser Topf alle ist, dann gibt es nichts mehr.
Und wie lange ist
So.
der Topf da?
Der Topf ist so, ja,
Ein
meiner ist
Jahr?
ungefähr 1 Jahr, ein bisschen drüber, Vollzeit tatsächlich. Und mein Mann hat dann ja auch noch mal, frag mich bitte nicht, wie viele Tage, da habe ich mich jetzt nicht
Also
vorbereitet,
er
aber
hat keinen Jahrestopf.
er hat keinen, doch, er hat aber kein ganzes Jahr. Er hat ein wenig weniger Tage als ich,
Ja.
wobei ich ihm allerdings auch meine Tage geben könnte. Also ich hätte auch sagen können, von meinen Tagen bleibe ich 3 Monate zu Hause und die restlichen 9 macht mein Mann. Das kann man machen. Man kann sich die Tage überschreiben,
Das ist
wenn man
sehr
das möchte.
freiheitlich, aber nur kurz als Verständnis, ganz, ganz grob gesagt, und das entspricht jetzt natürlich auch nicht der Wahrheit, aber angenommen, du hast einen Jahrestopf.
Ja.
Was hat er dann? 2 Monate?
190 Tage hat er, glaube ich.
Okay,
Arbeitstage.
okay.
Müsste ich mich jetzt aber tatsächlich nochmal, es ist mehr. Es
Aber es
sind,
ist nicht so viel, wie die Frau hat.
nee, es ist nicht so viel wie die Mama. Und ich kann auch von ihm, und das ist auch sowas, was viele Paare und leider auch wir machen, Tage von ihm überschreiben lassen. Ich glaube, 40 Stück kann ich von ihm kriegen. 40 Stück und 90 muss er behalten. Ich bin mir wirklich, seid mir nicht böse mit den Tagen jetzt absolut nicht sicher.
Du musst es jetzt
Aber
nicht
er
haargenau
muss
wiedergeben.
genau, er muss halt einen bestimmten Teil seiner Tage behalten. Die darf er
Ja.
mir nicht überschreiben.
Ja, er
Und die
soll sich
kann er,
beteiligen, vermutlich, ne?
genau, und die kann er nehmen, wann er möchte. Die können wir nehmen, bis das Kind, glaube ich, 12 ist. Also wann auch immer in
Ist
der
erstmal
Zeit
gut
kann
für
man sich das
Urlaub,
nehmen.
oder?
Zum Beispiel,
Aber
genau, ja.
weil ich habe mal gelesen, ich beschäftige mich wirklich unfassbar viel mit diesen ganzen Länderthematiken, und ich habe gelesen, dass Dänemark das wohl jetzt kürzlich geändert hat, dass der Mann mehr mit einbezogen werden soll. Und nagelt mich nicht drauf fest, aber irgendwie ist das aber so eine Regelung, wo sie ein halbes Jahr hat und er ein halbes Jahr, und das war's dann. Wo ich mir dann sage, es ist ja schön für die Gleichberechtigung, aber wenn man stillt, oder
Ja.
wenn man gerne ein Jahr dem Kind geben möchte zu Hause, dann ist das an der Stelle ja, das ist dann wahrscheinlich Equal Parenting mit Hürden. Wo
Ja.
ich nicht weiß, wie soll man das genau machen? Also ist ja alles schön und gut, dass der Papa mehr mit reingeholt wird, aber es klingt jetzt in Schweden zumindest so, dass es das eine Jahr ist der Mama doch irgendwo vorbehalten, wenn man es
Ja.
möchte, und dann kann der Papa sich aber mit rein integrieren zu einem gewissen
Genau.
Anteil. Finde ich gerade noch ein bisschen charmanter, ehrlich gesagt.
Und man kann auch tatsächlich hier nur begrenzt doppelte Tage, also dass beide Elternzeit rausnehmen, raus, also machen. Das geht tatsächlich nur bis zu einem bestimmten, also bestimmte Anzahl, die man beide gleichzeitig Mama und Papa ledig sein kann, hier sozusagen.
Ja,
Das ist auch
okay.
begrenzt.
Aber
Ich überlege
krippentechnisch bist du
gerade,
noch nicht, ne? Du hast jetzt noch keinen.
ich hab mich nicht beworben
Ja,
bisher. Nein,
weißt du,
alle
aber wie
anderen habe
lange
ich schon
möchtest du denn
gesehen.
jetzt zu Hause bleiben mit eurem Kleinen? Hast du das schon mal dir überlegt?
Also ich habe erst gesagt, auf jeden Fall, bis er ein Jahr alt ist. Er ist halt am 7. Dezember geboren und würde dann sozusagen nach Silvester wieder anfangen zu arbeiten. Das ist ja mit dem Schuljahr auch immer so ein bisschen leichter, nicht mittendrin anzufangen. Habe aber jetzt durch ein bisschen, ja, ich sag mal Pech in Anführungsstrichen, meine Arbeitsstelle so ein bisschen aufgedruselt. Also ich mache diesen Muttersprachenunterricht. Und hatte nebenbei seit 2,5 Jahren eine Stelle an einer Schule für Deutsch als Fremdsprache. Und diese Stelle wurde vergeben, während ich in Elternzeit bin. Das ging auch tatsächlich nur, weil ich nicht über die Schule angestellt war, sondern über meinen Muttersprachenunterricht dorthin ausgeliehen wurde, sozusagen, weil die keine Deutschlehrerin hatten. Und jetzt haben sie jemanden mit der deutschen, mit der schwedischen Lehrerlegitimation und die fehlt mir halt noch. Und deswegen hat diese Person jetzt den Vorrang bekommen. Das
Aber
heißt,
du
ich
hast
bin
auch
jetzt
Kündigungsschutz.
nicht so.
Oh.
Jein. Es ist etwas kompliziert bei mir. Ich habe, also wie gesagt, diese Stelle mit dem Muttersprachenunterricht, dort habe ich einen 90% Vertrag festangestellt mit Ferienlohn und ohne, da habe ich diesen Kündigungsschutz. Und ich habe aber nicht genug Schüler für 90%. Und daher habe ich diese zusätzliche Stelle bekommen. Und mein Vertrag läuft weiter. Also ich werde weiterhin meinen 80% Lohn von der Versicherungskasse als Elterngeld bekommen, ganz normal. Aber eben diese Stelle an der Schule bin ich los. Die kriege ich halt dann, wenn ich wieder zurückgehe in die Arbeit, muss ich halt sehen, dass ich irgendeinen Ersatz finde, sozusagen für die restlichen Prozentzahlen in meiner Anstellung. Also es ist ein bisschen verknödelt, aber dadurch, dass ich eben nicht wieder in der Schule anfange, habe ich diesen Stress nicht zu Silvester, also zu nach
Ja.
Silvester wieder anzufangen. Das heißt, ich würde gerne, wenn alles gut läuft, tatsächlich noch bis nach den nächsten Sommerferien, also nach den Sommerferien 2025, würde ich gerne mein Kind in die Kita schicken. Da ist er ein bisschen älter als anderthalb. Und dann fängt halt auch das neue Schuljahr an und dann ist man auch, das würde ich gern. Und ich hoffe, dass das finanziell geht. Und da grabe ich mich gerade durch diesen, durch den Zahlendschungel mit der, wie viele Tage habe ich noch, wie viel
Ja,
Geld habe
klar.
ich noch, wie viele Tage hat mein Mann und so weiter, dass wir das ein bisschen ziehen können.
Und das ist gesellschaftlich aber dann auch akzeptiert, dass du dann
Ja.
länger. Da würde keiner was sagen, wenn man sagt, das dann wahrscheinlich auch nicht, wenn man sich
Nein,
raushält.
nein, nein,
Okay.
nein, nein.
Gut.
Das ist auch sehr privat. Also die meisten Leute, klar, wir sind auch aufs Geld angewiesen und es ist wichtig, dass wir zwei Einkommen haben. Das ist tatsächlich so. Es ist alles sehr teuer geworden, auch hier. Aber wenn es möglich ist, dann würde ich gerne zu Hause bleiben bis nach den Sommerferien nächstes Jahr sozusagen.
Kann ich nachvollziehen. Wie werden denn Kinder in der Gesellschaft wahrgenommen? Werden die willkommen geheißen? Schimpft man die öffentlich auch mal laut aus? Vielleicht sogar noch eine krassere Frage. Glaubst du, es gibt auch viel Gewalt? Sehr viel autoritäre Gewalt? Ich frage das, weil ich ja jetzt auch schon mit unterschiedlichen Menschen gesprochen habe aus anderen Ländern. Und in manchen Ländern war ich sehr überrascht, dass es das noch gibt. Und wie ist das in Schweden?
Also, ich weiß, dass mein Mann von seiner Mama öfter den Gürtel auf den Po bekommen hat.
Den
Das
Gürtel
scheint
auf dem
da
Po.
den Gürtel auf den Po oder den Kochlöffel auf den Po, ja. Das scheint da, und mein Mann war auch ganz lange so dieses, ja, es hat mir ja auch nicht geschadet, da bin
Ja,
ich dann aber an die Decke,
okay.
das ging gar. Natürlich
Furchtbar.
hat dir das geschadet und wir sind auch ganz, also gerade jetzt, wo wir dann Eltern wurden, war das auch ganz viel Gesprächsthema, dass das eben absolut nicht geht und dass wir so sowas eben wirklich nicht wollen und auch er nicht will, logischerweise. Und ich aber deshalb eben zum Beispiel auch, deswegen bin ich hier heute bei meiner Freundin und nicht bei meiner Schwiegermutter, weil meinen
Keiner sieht, wie
Schwiegereltern
du zwinkerst.
dieses Grundvertrauen eben nicht habe, dass meine Schwiegermama eben liebevoll und empathisch auf mein Kind reagiert. Und deshalb ich
Ui.
da so ein bisschen, ja,
Okay.
also gar nicht, ne, das ist schön, dass die kein Deutsch sprechen, das heißt, ein Podcast werden sie nicht hören, insofern ist das in Ordnung. Aber es ist, nee, es, da fehlt das Urvertrauen einfach und das habe ich halt bei meiner Bekannten hier total. Die hat auch gerade schon ihre Location mit mir geteilt, die geht gerade mit meinem Kind um den Block und
Ach, schön.
will sicher gehen, dass ich mich wohlfühle und weiß, wo sie ist und also ganz toll.
Also im
Aber,
Fall deines Mannes gab es nicht nur Anschreien, sondern auch leider auch mehr. Denkst du,
ja.
das wird dann sicherlich auch sporadisch bei anderen Familien auch passiert sein?
Ich, ja.
Wie ist denn
Also
jetzt
ich.
der derzeitige Wissensstand bei den Eltern? Kannst du dazu was sagen oder in deiner Bubble? Wie sehen die Eltern das?
Also ich weiß, dass Schweden natürlich, also Schweden ist sehr kinderfreundlich und man versucht auch mit Elternzeit und frühen Kindergärten, also man kann sein Kind auch ab 6 Monaten schon irgendwie zur Tagesmutter oder Kindergarten geben, logischerweise. Das geht hier recht früh und die helfen einem auch so gut es geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, also gerade Anschreien und sowas ist natürlich was, das ist ganz schwer und sehr individuell zu bewerten, wo das wirklich anfängt. Laute Stimmen, klar, gibt es. Also es ist, ich habe ja früher auch in so einem Apartmentgebäude gewohnt, wo dann auch ab und zu, da hatten wir ein Neugeborenes auf der gleichen Etage, da ist Mama ab und zu auf den Balkon gegangen und hat einfach nur gebrüllt. Aber ich glaube, dass also nicht das Kind angebrüllt, sondern sich einfach mal den Stress runtergeschrien. Und das ist
Aha.
natürlich, das ist was, was ich glaube, jede Mama irgendwann mal fühlt. Nicht jede Mama unbedingt rauslässt, aber vielleicht jede Mama fühlt, dass man ab und zu mal einfach so den eigenen Stress. Aber ich glaube, das Kind anschreien, so, das habe ich ja nicht mehr oder weniger als in Deutschland, glaube ich, dass
Gibt
man das
es
so mitbekommt.
in Schweden, also wenn, es klingt jetzt ja alles eigentlich überwiegend sehr optimistisch und gut und cool und in vielerlei Hinsicht auch sehr entspannt. Aber was stört dich denn in Schweden? Gibt es was, was dich richtig nervt, wo du sagst, boah, darauf könnte ich verzichten?
Ja, ich habe so ein bisschen dieses mit dem, das ist tatsächlich das, was ich auch als positiv hervorhebe, also dass man den Leuten nichts vorschreibt und alles sehr schwammig formuliert ist, führt eben auch dazu, dass eben alles sehr schwammig gemacht wird. Also dadurch, dass man, dass sich niemand so, also, das ist schwierig. Also ich glaube, dadurch, dass alle so freundlich zueinander sind, sind die Schweden auf eine Art und Weise auch etwas naiv. Also die sind dann so dieses mit Haustür offen stehen lassen und dann, huch, hier ist jemand eingebrochen. Also so, also denke so, ja, kann passieren, ist halt irgendwie, also Schweden ist sehr, sehr, sehr freundlich, sehr entspannt und man hat so ein extremes Urvertrauen und ich glaube, das bröckelt bei einigen manchmal ein bisschen, weil das eben doch nicht überall so funktioniert, wie man das gerne möchte. So.
Ja.
Ja, und auch eben, dass man sich dann halt auch nicht so einmischt. Also man fragt solche Sachen auch nicht. Also man ist sehr oberflächlich vielleicht auch am Anfang mit den Leuten noch. Sehr freundlich, sehr positiv und man sagt ungern was Negatives. Es gab mal, glaube ich, so ein Sketch im Internet, was passiert, wenn man in Skandinavien irgendwie oder ja, Skandinavien allgemein eine Nudel im Gesicht hat. Da sagt keiner was, weil keiner unhöflich sein möchte. Und ja, das ist so ein bisschen, so fühlt sich das oft an.
Okay, und in Deutschland
Auch
heißt es dann wahrscheinlich, boah, mach mal dein Gesicht sauber. Wie siehst du denn
ja,
aus?
genau. Und das also auch mit den Sprachfehlern bei mir. Also ich weiß, dass ich viele Fehler mache auf Schwedisch, aber niemand würde mich hier verbessern.
Oh.
Niemand würde hier dazwischen reden und sagen, du, das heißt so und so. Also vielleicht So nach einer Woche, wenn ich den Fehler ständig mache, sagt einer vielleicht mal, du, das heißt eigentlich so, aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Also die sind das sehr vorsichtig und freuen sich eher, dass man die Sprache lernt und sagt dann halt nichts. Also ganz, das ist eben so der krasseste Unterschied, glaube ich, zu Deutschland, dass eben nicht jeder direkt so muss das, so soll das, du darfst nicht, du musst. Also das ist hier weg. Das ist hier
Oh,
ganz,
okay. Und was
ja,
ist in
okay.
deinen Augen ein Verbesserungspotenzial dann für die Gesellschaft vielleicht auch, wo du sagst, da könntet ihr mal was machen?
Also ich finde, dass man das am krassesten in den Schulen merkt. Das ist gerade das, wo ja auch viele Artikel gerade geschrieben werden, dass also hier in Schweden wurde gerade was veröffentlicht darüber, dass die Klassenzimmer in Schweden die unruhigsten in ganz Europa sind. Und das ist natürlich eine Riesenbehauptung. Ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell und sehr ja, subjektiv, glaube ich. Aber es ist tatsächlich so, dass in Schweden in den Schulen krasser, also Respektprobleme. Und das ist ein schwieriges Wort, das weiß ich, weil das Thema Respekt in Schulen sowieso geht in beide Richtungen, ne? Den Lehrern gegenüber den Schülern, genauso wie den Schülern gegenüber den Lehrern. Aber ich habe hier halt wirklich Gewalt an Lehrern erlebt und das kenne ich aus Deutschland so nicht.
Gewalt an
Also,
Lehrern.
ja, mein Kollege wurde ins Gesicht geboxt, weil er einen Schüler darauf hingewiesen hat, doch bitte seine Schuhe auszuziehen.
Müsst ihr Schuhe ausziehen im Schuh?
Wir sind eine schuhfreie Schule. Das ist nicht überall so, aber das waren
Okay.
wir in meiner
Nee,
Schule,
alles.
genau.
Okay.
Klasse,
Ah,
ja.
okay. Also, ich war auch an
Genau.
Schulen. In Berlin war ich auch an Schulen, an denen die Lehrer echt mies behandelt wurden von den Schülern, teilweise auch von echt jungen Schülern. Also
Ja,
keine
ja.
gestandenen Persönlichkeiten sozusagen, die schon fast
Nein.
volljährig sind. Aber dass es jetzt körperlich übergrifflich wurde,
Ja,
daran erinnere
ja.
ich mich jetzt nicht, aber ich bin auch nicht mehr heutzutage Schülerin. Ich weiß nicht, wie es heute in deutschen Schulen zugeht.
Also es gab ja immer, also bei uns an der Schule in Deutschland gab es immer so Gerüchte über einen, der hat mal jemanden geschlagen oder so. Weiß ich nicht. Also dass die Lehrer aggressiv den Schülern oder eben gewaltsam den Schülern gegenüber waren, aber dass die Schüler so extrem, also das gab es bei uns gar nicht. Also klar gab es Schüler, die die Lehrer nicht respektiert haben und die dann, was weiß ich, rausgeflogen sind oder sowas, aber dass jemand wirklich den Lehrer angreift, das habe ich so noch nicht erlebt. Und das habe ich halt hier an der Schule jetzt wirklich, also mein Kollege ist daraufhin, musste sich krank schreiben lassen, weil er so aufgerührt, also so, gar nicht, weil es so weh tat, aber einfach, weil ihn das so bewegt hat und weil es so, ja, so krass war für ihn. Einfach diese Respektlosigkeit und die Tatsache, dass diese Grenze gar nicht existiert. Also für den Schüler war das wie ein Mitschüler schlagen. Da gab es gar keine Zweifel, also das ging ruckzuck, pockpong. Und dann hat eine Kollegin von mir es auch mal zwischen einige Schüler gegangen, die sich geschlagen haben und hat dann auch, ja gut, im Handgemenge, aber hat eben auch einen aufs Auge bekommen. Die hatte dann ein blaues Auge eine Woche lang. Also alles an einer Schule hier bei uns, die eigentlich einen recht guten Ruf hat. Und ich glaube, dass die schwedischen Schulen ganz, ganz dringend was machen müssen, was diese Stimmung in den Schulen angeht. Das glaube ich, dass das was ist, was diese übertrieben, also nicht übertriebene Freundlichkeit will ich auch nicht sagen. Ich finde das ja schön, dass die Leute so nett zueinander sind, sagen wir es mal so, und dass diese positive Grundstimmung etwas ist, was alle gerne hätten. Aber ich befürchte, dass das bei der jüngeren Generation ganz wichtig ist, dass wir denen auch beibringen, dass manchmal kann man eben nicht so reagieren, wie man sich fühlt, und man muss mit seinen Gefühlen anders umgehen, und man als Lehrer hat auch das Recht, mal mit der Hand auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so möchte ich nicht, dass ihr mit mir sprecht. Und also, ja, ich glaube, dass das so ein bisschen etwas ist, wo Schweden sich wirklich verbessern muss.
Siehst du auch noch andere Bereiche, also jetzt gerade mal hinsichtlich, ich lese nur Artikel und ich weiß das nicht so
Ja.
gut, aber man sagt ja, laut Global Peace Index ist Schweden massiv abgerutscht. Und was die Kriminalität angeht und die Banden, Kriminalität, teilweise halt einfach in Malmö oder Stockholm ist es ja wohl auch, gibt es ja auch Viertel, wo
Ja,
man gar nicht mehr
ja,
hingehen
ja.
mag und dass die
Nein.
Schweden da selbst überfordert sind mit dem
Ja.
Phänomen. Würdest du auch sagen, dass Schweden durchaus krimineller geworden ist? Noch eine Sache muss ich hinzufügen. Ich glaube, ich sehe, du willst antworten. Ich habe mit ganz vielen FollowerInnen darüber gesprochen, dass sie mir gesagt haben, ja, was auch krass ist, ist, dass das Auto wird geknackt.
Oh ja.
Lässt denn, aber Was ist denn da los? Also das,
Ja, das ist ganz schwer. Also,
wie kann denn sowas passieren? Das geht mir gar nicht in den Kopf hinein. Du bist im
das
Urlaub
ist
und
halt,
lässt deinen Wohnwagen, deinen
ja.
Camper irgendwo stehen und
Ja.
ich habe nämlich nicht in Erinnerung, also ich kann mich jetzt auch täuschen, aber in Deutschland ist das jetzt nicht so. Das, klar, das passiert auch sicherlich in großen Städten, aber wie kann das, war das schon immer so in Schweden oder ist das eine neue Entwicklung mit der Kriminalität?
Das ist ein ganz heikles Thema, wo man auch wirklich hier auch sehr vorsichtig ist mit den Formulierungen,
Okay,
weil wir
weil.
eben, ja, weil es eben sehr mit der Zuwanderungswelle einherging und
Aus
einhergeht.
2014 oder wann war?
2014 bis 2018, genau, die
Mhm,
große
okay.
Flüchtlingswelle. Wir haben tatsächlich, nicht einhergeht, also das passt zeitlich halt zueinander. Wir haben in Schweden einfach wesentlich weniger Menschen als in Deutschland. Ich glaube, irgendwann hatte ich mal den Vergleich gelesen, wir hatten so viele Menschen in Schweden wie Deutschland nur in Berlin insgesamt. Und wenn man sich anschaut, wie viele neue Menschen dazugekommen sind, ist das schon eine riesengroße Anzahl neuer Menschen, ganz
Wie
einfach,
viele sind
ganz
das
salopp gesagt.
ungefähr? Weißt du da eine Zahl?
Nö, nicht wirklich, aber das kann man ganz schnell mal eben googeln, wenn du möchtest, dann kann ich mal eben schauen.
Musste jetzt auch nicht stressen. Also ich meine, ich habe mal was. Jetzt auch nichts Falsches sagen.
Ja gut, aber die sind dann ja auch alle schon länger hier und haben dann alle schon. Genau, wir haben in Schweden 2000 Ländern. Das ist schwierig zu finden. Jetzt steht ja ab 2024, 2023. Ja, da müsste man jetzt gucken. Wir haben in Schweden im Jahr 2023 steht jetzt hier, wenn man das googelt, bei Statista
Ja.
steht hier, wir haben rund 854.000 AusländerInnen, also nicht EU oder ja, was auch immer, wie man das jetzt definiert. Aber es ist auf jeden Fall, das Thema mit den Bandenkriminalitäten ist eben tatsächlich ganz, 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 ganz heikel. Also, dass die Viertel, dass es diese Schießereien jetzt gibt, die es wirklich eigentlich nicht gab. Also, so auf den Straßen, wo man dann im Radio hört, dass jemand erschossen wurde oder dass jemand bewaffnet ins Fitnessstudio gegangen ist. Also das ist hier schon gerade, ja, die Leute sind einfach, die sitzen hier und denken sich ja, wieso? Wieso passiert das und woher kommt das? Und
Also es
ja, wieder diese.
heißt, auf offener Straße wird geschossen oder?
Also man halt hört es halt, dass in Malmö, wie du sagst, Malmö, Stockholm, Göteborg, die großen Städte eben tatsächlich diese Problematiken haben mit großer Gangkriminalität, Drogenhandel. Hier Uddevalla, meine Stadt, ist tatsächlich wohl eine der Hochburgen, weil wir nicht weit von Norwegen weg sind, wo eben auch viele Drogen gedealt werden. Wir haben davon gehört, dass unsere Schüler auf dem Schulhof von Leuten angesprochen wurden und dann tatsächlich nicht mehr zur Schule gekommen sind, weil sie dann in der Stadt, ja, mit Drogen gedealt haben oder eben andere Sachen gemacht haben. Wir hatten hier
Wow.
bei uns in Stadt Jungs im Alter zwischen 9 und 14, 15, die vor Geschäften standen und von den Leuten Eintrittsgeld verlangt haben und die Ladenbesitzer irgendwie erpresst hätten mit Schutzgelderpressung und so ein Quatsch. Also das hatten, das passiert hier und das ist, sag mal, das schwedische System ist damit völlig überfordert, weil wir eben auch bei uns im Ort tatsächlich nur ein Polizeiauto haben, sozusagen, und
Oh.
eben nicht die Leute haben. Oder wir haben eine riesige Shopping Mall und dort gibt es zwei Sicherheitsmänner bei, die da am Wochenende arbeiten, unter der Woche nur einer.
Die haben sich nicht an die jetzige Situation irgendwie angepasst, ne? Das ist alles noch so
Nein.
wie vor 2000, ich sag jetzt einfach mal das so, wie ich es denke, wie vor 2014.
Ja,
Das,
das.
ja. Aber sind denn die Schweden oder Schwedinnen? Ich stelle mir das immer so vor, man nimmt halt viele Menschen im Land auf. Ich sage das komplett wertfrei gerade und dann
Ja.
ergeben sich als Folge vielleicht solche Konstellationen. Führt das in Schweden gerade auch zu einem Rechtsruck? Also, okay.
Also ja und nein, wir haben ja bei den Europawahlen haben die Sozialdemokraten gewonnen. Echt weit vorne gelegen, Gott sei Dank. Aber man merkt in den regionalen Wahlen, wo ich ja auch mitwählen darf,
Ja.
dort wo ich wohne, nicht für Schweden selber, weil ich noch nicht schwedische Mitbürgerin bin, aber für meine Region darf ich wählen, da merkt man das ganz krass. Und das merke ich auch bei der Arbeit, weil tatsächlich Dieser Fremdsprachenunterricht, den wir ja machen, der ist ja da zum Erhalt der eigenen Kultur, der eigenen Sprache, der eigenen Schrift, beispielsweise. Gerade für die, ich sag jetzt mal, Arabisch, Russisch und sonst, also Leute mit anderen Alphabeten, ist das sehr wichtig, dass die Kinder eben schreiben und lesen in ihrer Sprache lernen. Also sonst haben sie die verbale Sprache, aber eben nicht die schriftliche Sprache. Und das ist der Unterricht, den wir halt machen. Nun habe ich mit Deutsch natürlich den Luxus, dass die deutschen Eltern meistens zu Hause sehr viel leisten und sehr viel Deutsch sprechen. Und Deutsch und Schwedisch ja nun auch nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber wie viele Kinder eben tatsächlich ihr Leben und ihre Sprache nur verbal sprechen, nicht schreiben, nicht lesen können, für die ist dieser Unterricht ganz, ganz wichtig, dass sie sich eben in ihrer Heimatsprache wohlfühlen und ausdrücken können. Das ist auch für den Zweitspracherwerb und den Fremdspracherwerb so wichtig, dass man ein Fundament in einer Sprache hat. Und dieser Unterricht wird gerade von unserer relativ rechten Regierung wegbespart.
Die Regierung ist gerade schon rechts.
Unsere hier in Uddevalla, ja, da sitzen die schwedischen Demokraten relativ mit recht großer Mehrheit mit in der Regierung hier dabei. Und die haben entschieden hier für unsere Region, dass dieser Muttersprachenunterricht zu teuer ist.
Was?
Und
Sehr
ja.
voll am falschen Ende gespart.
Genau. Und wir machen halt nicht nur diesen Unterricht einmal in der Woche, wir machen auch also schülerbegleitenden Unterricht, gerade in der Anfangszeit, dass wir mit den Schülern, die hier nach Schweden ankommen oder in Schweden ankommen, im Unterricht sitzen und das Fach mit begleiten, dass wir dann, was weiß ich, Geografie, Chemie, Mathe mit den Kindern auf unserer Sprache mit dem Kind kommunizieren, damit das Kind mithängt in der Schule, damit das Kind mitkommt
Ja.
und eben die Stütze auf seiner Muttersprache bekommt. Und das ist komplett weg. Die Schulen stellen uns mit diesem Aufgabenbereich eben nicht mehr an, weil das den Schulen zu viel Geld kostet und
Aber
die
dann
sparen müssen.
ignoriert man ja komplett, dass da Menschen sind, die das brauchen. Das wird ja einfach
Ja.
komplett. Und weil ich kenne mich nicht so gut aus, also auf kommunaler Ebene gibt es schon so rechte Gruppierungen politisch. Wie ist das national? Was habt ihr jetzt für eine Regierung derzeit? Auch Demokraten, Sozialdemokraten?
Das sind die Sozialdemokraten, ja, aber wir haben tatsächlich, also ich sag mal so, das, was hier als rechts beschimpft wird, sind die schwedischen Demokraten. Ich würde sie vom Parteibuch oder von ihrem Wesen her jetzt eher Richtung konservative CDU, CSU einstufen, so vergleichsmäßig.
Ja.
Und sowas wie die AfD hat es Gott sei Dank noch nicht in die Regierung geschafft.
Okay.
Also
Das
sowas wie in Deutschland, das macht einem ja nur Angst, muss ich sagen. Das ist ja irgendwie.
da darfst du dich aber überall umblicken. In ganz Europa ist das
Ja,
gerade.
naja.
Also in
Ich.
Portugal hat im März die Partei Chega gewonnen. Die sind rechts. Ob die jetzt eine Regierung gebildet haben, habe ich nicht geguckt seither. Und Frankreich am 30. Juni. Also wenn ihr die Folge jetzt hört, ist es wahrscheinlich schon längst vorbei. Aber da weiß man ja auch nicht, wie es ausgeht. Ich persönlich glaube, wenn wir Pech haben, kann es jedes Land in Europa betreffen, wenn die Leute das nicht checken.
Ja, ich glaube auch, dass das ist eine extrem interessante Entwicklung. Ich finde das so, wie hier in den schwedischen Schulen wird viel über die Demokratie auch im Klassenzimmer selber gesprochen. Das ist was, das habe ich im Studium in Deutschland irgendwie haben alle, ist diese Kante von Lehrer sein und dann kommen die Schüler, ist viel größer als in Schweden. In Schweden ist das Klassenzimmer wesentlich demokratischer, was auch zu Problemen führt. Das ist noch wieder eine andere Schublade.
Okay.
Aber es ist eben, ich finde, das ist so wichtig, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit diesen Dialog suchen zu den Menschen, die eben diese Angst haben, die so wählen, wie wir es vielleicht nicht nachvollziehen können, weil sonst wird diese Spaltung, die wird immer, immer größer und das ist
Ja.
so, also das ist so schlimm und so traurig und ja, wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat, und das habe ich auch hier in Schweden, mit dem man vielleicht nicht so übereinstimmt, dann ist das die Kommunikation so, so wichtig, dass man einander
Absolut.
irgendwie zu, ne? Also das ist das, was hier auch nicht gemacht wird. Ich glaube, auch in Deutschland ist die Grenze schon sehr hoch. Also die Leute, die rechts oder AfD wählen, die, ja, mit denen will man in Deutschland auch nicht mehr kommunizieren. Also da ist das schon so
Ich weiß, was du meinst.
eingefahren. Das ist so schwierig. Ja.
Das Problem ist halt auch, weißt du, selbst wenn man sagen würde, man ist bereit, Deutschland hinter sich zu lassen, weil man das nicht mehr tragen möchte oder wenn man Angst vor der Zukunft hat, wohin soll man?
Ja, genau.
Also welches
Ja.
Land ist nicht in Gefahr, einen Rechtsruck zu erleben. Das ist halt so. Ich persönlich glaube, die skandinavischen Länder sind da auch nicht vorgefeilt.
Nein.
Und ich weiß leider nicht, wo es besser ist, aber gut, jetzt sind wir mal ans Politische rangegangen. War auf jeden Fall auch mal interessant von dir zu hören, dass die Kriminalität in Schweden auch präsent ist und dass es eben nicht
Ja.
nur dieses diese heile Welt, von der man immer glaubt, sie existiert in Schweden mehr. Also man hat ja mal die Vorstellung, Schweden ist noch wie Deutschland in den 50ern.
Ja, man
So
lässt den
dieses
Regenschirm in Sommerferien
Astrid
zurück, fährt nächstes Jahr wieder
Lindgren,
hin und der ist noch da, ne? Genau, ja,
das ist,
Bullabü,
glaube ich,
alles
nicht
gut.
so, ne? Das kannst du, glaube ich, auch aus deinem
Nein.
Berufsalltag sagen, dass das ein falsches Bild ist, was man von Schweden hat.
Also ich sag mal so, wir wohnen jetzt nicht mehr in diesem Apartmentkomplex. Wir sind jetzt mitten in den Wald gezogen, weswegen ich ja auch hier bei meiner Freundin bin, weil ich zu Hause keinen Internetempfang habe. Zumindest keinen zuverlässigen. Es ist so, dass wir da so eine Facebook-Gruppe haben, wo wirklich der Buschfunk sofort losschlägt, wenn hier irgendwer mit einem weißen Van durch die Gegend fährt.
Ein weißer Van, ist das ein Zeichen
Weißer
für
Van
Gefahr?
oder ein weißes Auto mit Leuten mit einem ausländischen Kennzeichen.
Ach
Das
so.
reicht schon. Da drehen alle schon völlig durch. Passt auf eure Gärten auf, schaut mal rum und hier und da waren die und hier und da sind die lang gefahren und hier haben sie länger gestanden und hier haben sie geguckt und also das ist schon eine andere Stimmung, als ich das aus Deutschland gewohnt bin. Also das kannte ich so nicht. So habe ich aber auch in Deutschland nicht gewohnt. Vielleicht ist das auch eine andere oder schwierig zu vergleichen. Aber es ist tatsächlich, dass alle wirklich extrem aufpassen und hier bei uns im Ort auch wirklich sehr misstrauisch ausländischen Autos gegenüber sind. Das ist ganz
Okay.
gruselig, finde ich. Also das ist ja gerade so polnische, rumänische Autos und so
Ach so,
dergleichen sind.
okay.
Naja.
Ja.
Sind aber auch viele. Wir haben hier bei uns zum Beispiel einfach eine Gang, die kommen vom Bau und die gehen angeln bei uns am See. Und das ist irgendwie eine ganz tolle Truppe. Die kenne ich auch schon, weil ich mit dem Hund da lang laufe. Und trotzdem geht er immer durch die Gruppe. Hier sind wieder Polen am Fahren und passt auf eure Gärten auf und schließt eure Garagen ab. Und es ist immer so, ja. Okay. Das ist dann auch so ein bisschen. Aber es würde
Mal.
natürlich niemand offen so sagen. Offen
Ja,
würde das
klar.
niemand sagen. Das ist natürlich im Internet sind sie alle sicher oder
Also
fühlen sich alle.
vielleicht nochmal so als zum Abschluss für dieses für die Politiksparte, was genau machen denn jetzt die Schwedinnen konkret mit dieser ganzen Situation? Ich meine, Gelder streichen für Muttersprachunterricht, es klingt nicht lösungsorientiert. Was genau machen die
Nein.
denn jetzt? Und einfach nur sagen, oh, da kommt jemand schnell, alles abschließen. Klingt
Ja,
irgendwie
das
eher
ist
so
aber
wie, wir
so.
verstecken uns mal vor dem Problem und wir wollen damit nichts zu tun haben.
Ich habe auch das Gefühl, dass das viel so, das sollen die anderen mal lösen, irgendwie ist. Also man selber will so sein Bullabü weiterleben, so gut wie möglich. Und man, ja, die Mauern wachsen halt gegenüber Fremden, gegenüber den anderen sozusagen. Und ah, so, also ich weiß nicht, was die sonst machen. Also ich merke halt wirklich nur die Besparung bei meiner Stelle.
Ja.
Das merke ich da akut. Und ansonsten ist das tatsächlich, ich weiß nicht, also mehr, es ist auch nicht so, dass sie jetzt dafür werben, dass man zum Beispiel mehr Polizei anstellen würde oder mehr Sicherheitspersonal oder sonstige Geschichten. Also das ist, man will sich vielleicht auch diese Angst nicht offen zeigen, sozusagen. Also wenn man jetzt Konsequenzen daraus ziehen würde, vielleicht wollen die das nicht, dass man, ja, ich weiß nicht, wie man das formulieren sollte. Also das ist, ich finde nicht, dass man viel sieht, dass viel gemacht wird, auch gegen diese Gangkriminalität, gerade bei den jüngeren Leuten.
Okay.
Aufklärungsarbeit bei den Sozialarbeitern, ja, ab und zu, einige vielleicht. Aber
Und die Gewalt an den Schulen, also auch gegenüber dem Personal, gibt es da
da
Maßnahmen?
wurde, ja, also das war jetzt gerade ein großes Thema auch für die Europawahlen, dass man eben den Lehrern wieder den Status eines Beamten gibt. Sozusagen, also den schönste Mann, dass der Lehrer an sich, wenn man jemanden als, wenn man eine Lehrperson angreift, dass das eben nicht einfach nur eine Person ist, die man angreift, so wie das jetzt ist, sondern dass das eben eine Amtsperson ist und dann ist die Strafe höher. Das war eine Forderung von einigen Parteien hier. Das fand ich sehr interessant, weil das wäre ja vielleicht was ein bisschen was, ich weiß es nicht, ob das was ändern würde oder
Ist
was
nur so eine
helfen würde, aber
Abschreckungsmaßnahme, oder? Also
ja,
muss
genau,
man nicht am
ja.
tieferen Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler arbeiten? Ich bin eigentlich auch ein großer Fan von diesen bedürfnisorientierten Ansätzen. Und deswegen finde ich zum
Ja.
Beispiel in Frankreich auch die Verschulung viel zu autoritär. Aber es hat halt auch Vorteile, was diesen Respekt angeht, glaube ich. Das ist so ein Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, so dieser große Traum, dass man überall mal im Leben diesen Mittelweg gehen kann.
Ja, aber
Eigentlich
das
bräuchte
fehlt immer
Schweden mehr
irgendwo.
Autorität, ne? Also mehr
Ja.
Autoritäten. Aber das.
Das würde halt das Bullabü zerstören,
Ach
sozusagen, ne? Also
so.
das wäre dann halt wieder, dann, ja. Oh, das ist ganz schwierig. Also ich glaube, diese Gleichgestelltheit hier in Schweden gerade auch, also nicht nur untereinander, sondern auch Frau und Mann und so weiter. Also das ist ja hier alles relativ ausgeglichen oder ausgewogen oder mehr selbstverständlich, dass hier Frauen auch LKW fahren zum Beispiel oder Jobs machen, die eben normalerweise sehr Männerdomänen sind, ne? Also das ist hier auffällig, finde ich. Das ist schon, ja,
Okay.
ein wenig offener. Aber das ist, ich glaube, die Schweden haben so ein bisschen Angst davor, die Angst offen zu zeigen, glaube ich, und dagegen was zu machen. Also tatsächlich mehr Polizei würde ja bedeuten, ja, was würde das bedeuten? Das würde zeigen, dass wir uns unsicher fühlen. Das würde zeigen, dass wir Angst haben. Vielleicht. Ich bin mir ganz unsicher. Ich kann dir dazu nicht wirklich
Alles gut. Jetzt haben wir auch so ein bisschen eigentlich schon noch das
was
Thema
sagen.
angerissen, was Herausforderungen für Schweden in der Zukunft sind. Vielleicht nochmal jetzt wieder zu euch umgeleitet. Möchtet ihr in Schweden bleiben? Also definitiv? Oder sagst du, ich bin jetzt lang genug hier, vieles stört mich tatsächlich doch zu sehr. Ich könnte mir auch vorstellen, wieder nach Deutschland zu gehen.
Also ich glaube, die Gedanken sind da, von mir zumindest, wieder irgendwo anders zu wohnen. Ich glaube nicht, dass es Deutschland wäre. Ich glaube, mich würde es mit einem Auge nach Kanada ziehen. Das wäre so das Land, wo ich neugierig wäre und was ich interessant fände, was ja auch vom Klima her ungefähr ähnlich wäre wie Norddeutschland/Schweden.
Ja.
Aber ja, wir haben ja jetzt das kleine Häuschen gekauft, wir renovieren. Jetzt habe ich mein, also ich glaube, das ist jetzt relativ sicher, dass wir erstmal hier bleiben. Was die Zukunft bringt, ist natürlich noch eine andere Frage. Nun ist mein Mann leider jemand, der noch nie viel gereist ist. Sein südlichstes Reiseziel war Bremen. Insofern, er ist absolut noch nirgendwo gewesen, außer Dänemark, Norwegen, Schweden, Deutschland. Dänemark auf dem Weg dahin sozusagen. Aber
Immerhin.
ja. Der Urlaub ist halt, wird halt nie sehr sonnig ausfallen. Das ist halt schon, das schmilzt halt schon bei uns hier im Sommer. Aber nee, ich glaube, Kanada wäre so das einzige Reiseziel, was oder Lebensziel, wo wir uns vielleicht mal drüber unterhalten könnten.
Warst
Aber
du
ich
schon
glaube nicht.
da?
Nee, nee, noch nicht. Aber
Ja, du hast dich belesen und deswegen gesagt.
ja, genau. Und wir,
Okay.
ja, also das ist so vom Landschaftlichen her, glaube ich, auch da was, was mein Mann zu sagen würde. Aber ich glaube, wir bleiben. Schweden ist eigentlich sehr schön und
Ja.
entschleunigt sehr. Wir wohnen, wie gesagt, auch nicht in der Großstadt. Bei uns ist alles nicht ganz so wild und durcheinander, wie jetzt in Stockholm und Malmö vielleicht ab und zu der Fall ist. Ah, nee, aber an sich gefällt es uns hier schon. Doch, doch, doch.
Okay, das ist ja erstmal das Wichtigste, dass man da gerne lebt, wo man ist.
Ja.
Gibt es denn noch etwas, was du den HörerInnen sagen wollen würdest, egal was?
Ja, fahrt im Sommer gerne nach Schweden. Kommt gerne zu Besuch. Der schwedische Sommer ist schöner, als man denkt. Wir haben sehr lange sonnige Tage, auch wenn jeder Schwede anders vom Sommer denkt. Alle sprechen hier vom schwedischen Sommer, als wäre das das Schlimmste überhaupt. Aber ich kann euch sagen, in Bremen ist es schlimmer. In Bremen regnet es viel öfter im Sommer als hier bei uns. Und
Ja.
der Sommer in Schweden ist wunderschön. Also,
Ihr habt doch
wirklich.
lange Tage, ne? Lange
Ja,
Nächte.
genau, Kinderzimmer abdunkeln ist, ja, müssen wir jetzt schon. Sonst klappt das nicht mit dem Schlafen, genau. Lange, lange hell.
Aber wenn jetzt jemand sagt, Schweden interessiert mich, ich glaube, da hätte ich mit meinem Kind ein besseres Leben, würdest du sagen, go for it, das ist auf jeden Fall besser als in Deutschland, oder? Würdest du mahnen und sagen, wäge erstmal vorsichtig ab und
Guckt euch an, wo ihr hin wollt. Also in welche Ecke möchte ich, wie einsam möchte ich tatsächlich leben, weil es schon auffällig ist auf dem Land, wie wenig Menschen es gibt. Also es ist schon wirklich, wirklich anders. Und ich komme selber aus Bremen, das heißt, ich kenne Großstadt, und vermisse es manchmal, muss ich sagen. Also so dieses Mal in die Stadt fahren und ein neues Restaurant ausprobieren, das ist halt für mich hier nicht mehr. Gibt halt keine neuen. Das sind die alten, die es immer schon gibt. Und sonst muss man in die größeren Städte fahren. Und das hängt auch zusammen mit dem Gesundheitswesen. Wenn man wirklich sicher gehen möchte, dass man gut abgesichert ist, gute Ärzte treffen kann, schnellen Kontakt zum Krankenhaus, dann muss man schon in Großstadtnähe ziehen, weil man sonst wirklich ewig fährt, zu so, ja, Ärztehäusern und so weiter. Und das ist halt auch was, was gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte noch mehr Kinder haben und man möchte dann auch, ne, das, da muss man schon in Krankenhausnähe wohnen, weil sonst fährt man sehr, sehr weit. Und das ist, ja, also das Gesundheitswesen in Schweden ist noch sowas, was vielleicht ein bisschen Verbesserung haben dürfte. So, ganz kleines bisschen besser. Dass man ein bisschen mehr Zugänglichkeit hat. Hier bei uns haben sie gerade das Krankenhaus geschlossen. Das heißt, ich fahre grundsätzlich 1,5 Stunden bis zum nächsten Krankenhaus, was ja auch heißt, dass der Krankenwagen mindestens 1,5 Stunden braucht, bis er bei uns ist. Und das ist
Wow.
so ein Gefühl, muss ich sagen. Also,
Okay.
das ist nicht
Ja.
ganz so schön. Aber das muss
Gut,
man, da
dass du
muss
das
man wirklich
nochmal angesprochen hast. Das ist ja ein sehr wichtiger Faktor. Also ich finde auch im Alter, wenn man älter wird, ist
ja,
zumindest mein
ja.
Empfinden, ist die Gesundheitsversorgung nicht
Ja.
ohne. Also
Nee, genau.
ja.
Also das ist tatsächlich dieses, also man hat zwar hier da habe ich auch mal im Sommer gearbeitet, Heimpflege sozusagen, also wo man die Leute im Eigenheim pflegt und vorbeifährt und so, das ist natürlich auch stadtnah wesentlich besser gedeckt als jetzt auf dem
Ja.
Land. Und da muss man sich auch überlegen, also wir schneien im Winter auch ein. Ich hatte auch 1, 2 Tage letzten Winter oder vorletzten Winter, wo ich nicht zur Arbeit konnte, weil der Schnee noch nicht geräumt war. Also all sowas muss man sich schon so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, bevor man einfach sagt, ja, ich kaufe mir eine Hütte in Schweden. Die sind alle sehr günstig, gerade in Nordschweden, wirklich nicht teuer, Eigenheime zu kaufen, aber man muss sehr weit fahren. Und wenn es nur die Gefriertüten aus dem Supermarkt bis nach Hause sind, also wir kriegen kein Eis ungeschmolzen nach Hause. Das ist, wir haben jetzt
Okay.
eine Kühltruhe, also so eine kleine Kühltruhe im Auto, damit wir da ankommen.
Und die Winter sind auch sehr lang.
Ja, die sind sehr lang. Also wir hatten letztes Jahr tatsächlich am 28. Mai noch Schnee.
Ja, es ist einfach,
Ja.
Wetter spielt manchmal auch ein
Aber
bisschen verrückt,
das,
aber in Deutschland
28.
auch.
März, Entschuldigung, nicht Mai, März. Aber trotzdem finde ich das sehr lang in das Frühjahr rein. Also das war nicht sehr. Ne?
Also, dann
Aber
fehlt einem
spannend.
irgendwann die Sonne, ne? Man wird irgendwann so ein bisschen depressiv
Man
ist auch immer
fühlt sich
schwierig.
in. Man fühlt sich wie ein Papagei im Käfig, also so mit
Ja.
diesem Deckel über den Kopf. Wenn nämlich um 3 Uhr nachmittags das Licht aus ist, dann ist man müde. Und dann ist der Tag ja noch nicht vorbei. Dann ist der Tag ja
Nee,
noch ganz
gar
schön
nicht.
lang. Und, nee,
Nee,
nee.
das haben wir jetzt in Deutschland so krass nicht tatsächlich. Aber das weißt du ja
Nee,
selber
genau.
besser. Du warst ja in Deutschland lang genug, um zu wissen,
Ja,
dass
genau.
man zumindest eher so ab 18 Uhr, dass es dunkel wird.
Ja, so genau. Und dass man morgens im Dunkeln zur Schule fährt, das kennen wir ja auch, aber
Ja.
Winter zumindest. Aber hier wird es halt vor, was weiß ich, wann wird es denn morgens hell? 8, 9
So
vielleicht im Winter.
spät.
Ja, dauert so ein
Okay.
bisschen. Und halt nachmittags wirklich schon so früh dunkel. Und das eben umgekehrt im Sommer hat man eben wirklich, muss man sich gute Gardinen zulegen, wenn man dunkel schlafen möchte. Ne? Sonst wird es halt vor 12:30 ist es vielleicht nicht richtig stockdunkel. Dann wird es ja um 3 schon wieder hell. Also es ist irgendwie richtig dunkel, wird es gar nicht mehr. Zumindest wo ich wohne. Also
Etwas
klar, in
extremer.
Schweden ist es eben, genau, je nördlicher man kommt, desto schlimmer wird es sozusagen.
Ja, aber es ist doch gut, dass du da so mal grob kurz nochmal zusammengefasst hast, dass man da sich das genau überlegen darf und
Ja.
dass, glaube ich, Babyschlaf, Kleinkindschlaf in jedem Land so seine Hürden hat oder auch Umgang mit Kindern. Da habe ich auch noch nicht das perfekte Land für mich gefunden.
Nee.
Das ist einfach auch sehr individuell, ne? Je nachdem, in welcher Bubble man sich da aufhält.
Ja.
Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, dass ganz viele, die uns jetzt zugehört haben, sagen, boah, cool, wieder was dazugelernt.
Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen. So viele Zahlen und dergleichen hatte ich ja jetzt nicht parat, aber
Macht ja nichts.
das ist alles findbar, sagen wir es mal so.
Vielleicht hören wir uns ja auch noch mal wieder, wenn dein Kind in der Krippe ist und du da noch mal mehr zu sagen kannst und dann da ein bisschen den Alltag beobachten kannst.
Können wir machen.
Ja, dann vielen lieben Dank.
Ja, danke auch. Und dann dir noch einen
Und
schönen Tag.
ich dir auch und ja, bleib gesund und fit und mach's gut.
Danke dir. Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.
Ja, vielen lieben Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast und dabei warst. Es ging ja in dieser Folge so ein bisschen schwerpunktmäßiger darum, wie es in Schweden ist, in die Elternschaft zu starten und wie es ist, generell ein Baby und Kleinkind zu haben. Aber ich habe dann noch eine kleine Überraschung für euch. Also da wird es noch eine Fortsetzung geben zu einer Schweden-Folge, weil ich tatsächlich noch eine Gästin aufgetan habe, die mir was dazu sagen kann, wie Kindergarten und Schule in Schweden so laufen. Und das hat mich einfach insgesamt in den letzten Tagen und Wochen doch sehr beschäftigt, weil, also ich mag es immer generell viel über Länder zu erfahren, deswegen mache ich ja diese Folgen. Dass die natürlich nicht immer komplett objektiv sein können, ist mir klar, weil die Personen, die bei mir hier sind, die berichten das ja aus ihrer subjektiven Sicht, aber trotzdem kann man sich ja mal so ein paar Brocken mitnehmen und dann weiter forschen. Wenn jemand von euch das jetzt auch hört oder generell meine Länderfolgen kennt, der darf sehr, sehr gern sich auch bei mir melden. Wenn du jetzt zum Beispiel aus einem Land kommst, das ich noch nicht beleuchtet habe, dann melde dich doch gerne und wir machen mal einen Termin und dann kannst du uns was darüber erzählen, über dein Land oder über dein Auswandererland und dann lernen wir auf jeden Fall gerne durch dich dazu. So, und jetzt würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine sehr gute Bewertung hinterlässt, weil ich dann ja von vielen Eltern natürlich auch schneller gefunden werden kann. Und ich habe überlegt, ob ich wieder ein bisschen regelmäßiger jetzt Folgen veröffentliche, weil ich gerade so ein bisschen Bock drauf habe. Nagelt mich nicht drauf fest, dass ich das zeitlich schaffe, weil es doch ganz schön viel ist. Aber es könnte sein, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung jede Woche eine Folge kommt und natürlich parallel auch noch ein Podcast Stille Nacht. Aber ja, ich habe da gerade irgendwie ein bisschen Bock drauf. Deswegen, ja, freue ich mich über dein Abo und über deine sehr gute Bewertung. Und natürlich auch immer, wenn du ja den Podcast mit anderen teilst, wenn du denkst, die könnten davon profitieren und wenn du ja einfach die Message auch selbst rausträgst, die ich hier verbreite, nämlich, dass Schlaf etwas sehr Individuelles ist und dass man das bei Kindern nicht erzwingen muss und dass Schlaftraining natürlich gar nicht geht. Und wenn du vom Podcast nicht genug hast, dann schau gerne immer bei Instagram vorbei, da findest du mich täglich und ich würde dir auf jeden Fall meinen Instagram-Account auch in den Shownotes verlinken. Und meine Website, über meine Website kannst du eine Schlafberatung buchen, wenn du der Meinung bist, dass du ja Hilfe benötigst. Aber bitte vorher erstmal eine Anfrage stellen. Und wir melden uns dann bei dir mit einer ehrlichen Einschätzung zurück. Jetzt entlasse ich euch ans wunderbare Wochenende. Ich hoffe, es geht allen von euch gut. Wenn jemand krank ist oder gerade nicht so gut drauf ist, dann schicke ich dir ganz viel Energie und gute Besserung. Und in jedem Falle schlaf gut und bis bald.